Ja, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Ich hoffe, dass Jesus euch heute Morgen schon begegnet ist. Gott ist einfach gut, er ist ein guter Vater, auch wenn Dinge passieren, die wir manchmal nicht verstehen. Ich habe gestern gelernt, hören wir nach dem Gottesdienst was zum Thema Sozo, dass man wirklich seine Augen schließen sollte, weil wenn du die Augen schließt, kannst du wirklich auch sehen, was Gott dir zeigt, was er dir zeigen möchte, wo er zu dir redet. Wenn Leute mit offenen Augen so schauen, dann sage ich dir, bist du abgelenkt. Es gibt Leute, die können das nicht, die beten immer mit offenen Augen, ist okay. Aber ich sage dir, es ist eine ungeheure Hilfe, wenn du deine Augen schließt und Jesus anbetest, als wenn du einfach nur im Raum rumguckst, weil das lenkt dich ab von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Und genau. Vater, ich danke dir, dass du einfach so gut bist, Herr. Und ich danke dir, Papa, dass du heute Morgen, allmächtiger Gott, Jesus Christus, dass du, Heiliger Geist, Herr, dass du heute Morgen etwas freisetzen möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du mir das auch heute Morgen gezeigt hast, Herr. Und ich glaube das auch, Herr. Und ich sage einfach, hey, Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, Herr. Ich danke dir, dass du meine Geschwister liebst, Herr. Dass du mich so sehr liebst, Herr. Und dass du auch die Menschen, die das hören und sehen werden, so sehr liebst, Herr. Und ich bete, dass heute Morgen Freisetzung geschieht im Namen Jesu. Herr, dass Menschen wirklich ins Licht kommen, Herr, dass Menschen heute Morgen erkennen, wo sie in Lüge leben, Herr, wo sie gebunden sind, Herr, wo sie traurig sind, wo sie auf das schauen, was gerade in der Welt passiert, anstatt auf dich zu schauen. Ich danke dir, dass du dabei bist, neue Dinge zu tun. Ich danke dir für das, was du tust auf dieser Welt. Ich danke dir auch, dass du die Perser und die Iraner siehst, Herr, und dass du etwas Großartiges dort tust, Herr, auf einen Moment denken, was passiert dir jetzt gerade, aber du wirst Menschen, du lässt gerade jetzt schon Menschen aufstehen, die dir nachfolgen, die dich kennen. Ich danke dir für das, was da passieren wird, für die Erweckung und dass du einfach vom Iran aus viele Nachbarländer erreichen wirst. Das haben schon so viele Menschen prophezeit oder von dir empfangen und das glaube ich einfach. Und du bist gut, Herr, und wir wollen heute Morgen wirklich von dir hören, Herr. Und ich bete so sehr, Herr, dass du, Heiliger Geist, wirklich unser Herzen, Herr, dass du unser Herz so richtig so in Öl, so in deiner Gegenwart einfach zur Ruhe bringst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Genau, wir haben das Thema Denke anders, denke neu. Oder denke neu, denke anders. Vielleicht könnt ihr es mal anwerfen. Und zwar heute Teil 2. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, wir hatten gestern einen richtig starken Tag. Wir hatten so ein Sozo-Seminar. Und in der Schule, hier in Bremen, in der Bekenntnisschule. Und was mich so fasziniert hat, da war so eine Gegenwart Gottes morgens im Lobpreis und auch den ganzen Tag übrigens. Und es war so cool einfach zu sehen, dass Menschen so in so einer Leichtigkeit sich bewegen. Und dass wenn Gott da ist, dann geschieht Befreiung. Wenn Jesus da ist, dann werden wir erneuert. Und vor allen Dingen auch unser Sinn, unsere Gedanken werden erneuert. Und heute Morgen hatte ich das auch so, als ich aufgestanden bin. Ich war so am Weinen und ich wusste gar nicht, was das war, habe einfach so gebetet. Und ich hatte so von Gott empfangen, dass er heute Morgen hier ist, dass Jesus hier ist. Oder der Vater, der Heilige Geist, wie du es meinst, wie du es für dich brauchst. Und dass er so einen Schlüssel hat. Und dass er so bei dir im Gehirn, also so im Verstand, dass Gott so deinen Verstand so einen Schlüssel anwendet. Und auch in deinem Herzen so einen Schlüssel anwendet. Und ich habe so gesehen, diese Schlüssel wurden so rumgedreht von Gott. Und also die Herrlichkeit Gottes war da und Jesus sagt so, es ist die Zeit, wo Dinge, die in deinem Verstand sind, die du hier verstanden hast, in dein Herz fallen. Es ist die Zeit, dass Dinge in deinem Herzen, die sind, wirklich aufbrechen und dass Wahrheit durchkommt. So, ne? Weil viele glauben der Lüge oder viele, also ich ja auch zum Teil noch, dass ich merke, ich bin da noch in Lügen gefangen, in einem System vom alten Denken, wo Gottes Wort ganz klar sagt, lasst eure Gedanken erneuern. Und ich glaube, dass das heute Morgen, dass Gott das tun möchte. Und deswegen kannst du sagen, Jesus, bitte erneuere meinen Verstand und erneuere mein Herz. Und das, was in mein Herz fallen soll, lass es tief hineinfallen. Schreib es in mein Herz hinein. Dein Gesetz, dein Wort, deine Worte, deine Liebe. So, das hatte ich heute Morgen. Und deswegen machen wir heute nochmal weiter. Teil 2. Es gibt wahrscheinlich noch einen dritten Teil, weil ich gemerkt habe, das ist so viel. Denke neu, denke anders. So. Ich möchte dich ermutigen, die Predigt vom 15.02. nochmal nachzuhören oder dir anzuschauen, weil vom 15.02. das heute ist, baut aufeinander auf. Und einsteigen möchte ich mit etwas Wissenschaftlichem. Und zwar ist es immer so, dass Gott natürlich möchte, dass unser Denken über uns selbst erneuert wird. Weil Menschen, die in Lüge leben, sind geknechtet, versklavt und leben letztendlich nicht in der Freiheit, die Gott für uns hat. Und die Menschen, die Wissenschaftler der Vergangenheit und der Neuzeit, da gab es ja Leute, die haben Dinge erfunden. Leute haben Dinge entdeckt, so, ne? Und es waren mutige Frauen und mutige Männer, die einfach anders dachten, die neu dachten. So, die Lösung gab es schon, die Gesetzmäßigkeiten gab es auch schon, aber sie haben anders gedacht. Sie haben gesagt, wieso kann man die Sache nicht mehr von der anderen Seite anschauen? Und sind dadurch zur Lösung gekommen, manchmal durch Zufall, wo Erfindungen entstanden sind oder entdeckt haben, die wir von heute leben, die lebenswichtig sind. Ne? Zum Beispiel Johannes Gutenberg, der hat den Buchdruck erfunden zur Zeit Luthers, ne? Als Luther dann angefangen hat, die Bibel ins Deutsch zu übersetzen. Oder Isaac Newton, ne? Kennt ihr, er sitzt da irgendwie und es fällt ein Apfel vom Baum oder eine Frucht und er fragt sich, wieso fällt der Apfel denn immer senkrecht auf den Boden und nicht schräg zur Seite? Und leitet davon dann das Gesetz der Schwerkraft ab und fängt an, das zu entdecken oder zu entwickeln. Oder Alexander Fleming, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da war so ein Mitarbeiter oder er selber eine schlamprige Arbeitsweise, eine Petrischale, die war verunreinigt. Und er hat gemerkt, auf dieser Petrischale war auf einmal so ein Schimmelpilz ist entstanden. Und er hat herausgefunden, dass dieser Schimmelpilz andere Bakterien auffrisst und vernichtet und hat dadurch das Penicillin erfunden oder entdeckt. So, ne? So ganz einfach von mir ausgedrückt jetzt. Wahrscheinlich ist es noch genauer, aber ich sag's mal so. Oder Percy Spencer, ich weiß nicht, wer den kennt, den Typen, aber das Ding brauchst du jeden Tag, benutzt du wahrscheinlich jeden Tag heute in deiner Küche. Der ist so rumgelaufen, hat mit Radartechnik gearbeitet, hatte so einen Schokoriegel in der Tasche, so wie ich manchmal meinen Snickers. Und dann schmilzt das Ding, ja, aber wenn du es hier oben reinpackst, nicht ganz so schnell wie unten hier. Und er hat gemerkt, der Schokoriegel war immer geschmolzen. Ja, und warum? Weil er sich in der Nähe von Röntgenstrahlung, also Radarstrahlen, bewegt hat. Und hat herausgefunden, ach, Radarstrahlung, damit kann man Essen erwärmen. Ist interessant so, ne? Und hat dann die Mikrowelle entdeckt oder erfunden. Oder Post-it-Notes. Ich weiß nicht, wenn er die Dinger noch hat, so weiße, gelbe Zettel, die klebt man überall hin, kannst du auch bei dir auf den Kopf kleben oder am Kühlschrank oder bei deiner Frau. Nein, lieber nicht. Und durch ein Missgeschick haben die einen Superkleber entwickelt und der war so stark, dass dann irgendwie das Ding zu einem Prozess zerfallen ist und dadurch kam ein Kleber heraus, der kaum noch klebt. Und dadurch haben die entdeckt, ah, okay, es gibt Post-its, die man also rankleben kann, wieder abziehen kann, wieder rankleben kann, wieder abziehen kann. Und das war auch eine Zufallsentdeckung, ja, genau. Durch anderes Nachdenken wurde dieser wieder ablösbare Haftnotizkleber entdeckt, so heißt das. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du Milch trinkst morgens, na, manche können ja keine Milch oder Laktoseintoleranz, vielleicht trinkst du auch deine Hafermilch, ich weiß es nicht, oder Haarmilch, aber es gab einen Mann, er heißt, ich glaube, Louis Pasteur, ne, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, und damals war es so, die Leute dachten, dass das, was die Leute essen, was sie in sich reinnehmen, das macht den Körper krank. Aber er hat entdeckt, nein, es ist ganz anders. Es gibt Mikroorganismen und Keime und durch Hitze, durch einen Hitzeprozess, durch eine Pasteurisierung kann man diese Teile, diese Viecher abtöten und kann dann die Milch einfach so trinken, ohne krank zu werden. Ne? Genau. Ja, das war jetzt so ein bisschen Exkurs aus der Welt der Wissenschaft. Kommen wir mal zur Bibel. Ich will einfach nur sagen, ja, es gibt so viele tolle Erfindungen, es gibt so viele krasse Erfindungen und Gott hat uns letztendlich möchte uns unser Denken erneuern, damit wir in seinen Bahnen denken, damit wir das, was er für unser Leben und für andere Menschen hat, dass wir es empfangen können. Und das geschieht nur dadurch, dass ich frei werde. Und ich habe letztes Mal Römer 12, Vers 1 hatten wir uns angeschaut, ne? Erinnert euch vielleicht noch. Und da schreibt Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, denn das ist der wahre Gottesdienst. Und das machen fast alle Christen. Das hast du wahrscheinlich auch getan oder lebst das auch, dass du dein Leben, so wie ich das auch gemacht habe, als ein lebendiges, heiliges Opfer Gott zur Verfügung stelle. Und zwar nicht nur am Sonntag Gottesdienst, sondern unser ganzes Leben. Dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben, ich gehe all in, ich gehe vorwärts mit dir. Und man merkt irgendwie, also bei mir war das so, irgendwie kommt man nicht weiter, ne? Irgendwie ist das cool und das ist, Gott ehrt das auch und Gott tut damit auch großartige Dinge. Aber ich habe festgestellt, wie viele andere Christen auch, ich bin da irgendwie stecken geblieben. So, ne? Und Paulus schreibt dann ja weiter im Römer 12, Vers 2. Das ist der nachfolgende Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und letztes Mal hatte ich darüber gesprochen, ihr erinnert euch vielleicht über diesen Schmetterling, ne, über die Metamorphose, was das beinhaltet. Und auch, dass Gott sagt, ich will eure Gedanken erneuern, euren Sinn erneuern. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht frei werden, wenn wir nicht die Lügen entdecken, die wir unser Leben lang bisher geglaubt haben, dann können wir unser Leben lang uns hingeben, das hier tun und Gott wirklich die Ehre geben. Aber echte Freisetzung geschieht, wenn ich verstehe, wozu Jesus mich berufen hat, dass er mich freigemacht hat. Und dass seine Gedanken und dass das Wort Gottes, was wir jeden Tag lesen, die Wahrheit ist. Und dass dieses Wort nicht nur die Wahrheit ist, sondern dass es wahr werden soll in unserem Leben. Und ganz ehrlich, bei wem ist es denn schon so, dass das so jeden Tag passiert? Bei wenigen. Das bedeutet, ich lebe immer noch nicht in dem, was Gott eigentlich für mein Leben hat. Ich lebe, es kann ja nicht an Gott liegen, es liegt auch nicht an seinem Wort. Es liegt wohl daran, dass ich, dass ich das irgendwie noch nicht verstanden habe, nicht glauben kann. Oder dass ich immer noch den Lügen glaube. Und da komme ich ja gleich nochmal zu. Zu dem, was ich bisher immer erlebt habe. Und ich habe mal eingegeben im Internet, also in einer KI, habe ich mal folgenden Satz angegeben. Ein erneuertes Denken führt in Freiheit oder ein erneuertes Denken führt in echte Freiheit, habe ich einfach mal angegeben. Was denkt ihr, was mir die KI geantwortet hat? Sehr interessant. Das war unabhängig von der, das war ja schon länger vorbereitet beim ersten Mal. Platz 1 war Römer 12, Vers 2, hat die KI mir genannt. Genau das hat die KI mir ausgespuckt. Da steht nämlich, passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch durch die Erneuerung eures Denkens verwandeln. Dies wird als Prozess verstanden, bei dem Gott die Denkweise verändert, ähnlich einer Metamorphose, haben wir letztes Mal gehört, die von einem kriechenden Dasein, also manche kriechen so vor sich hin, sagt die KI, eingeengt durch Lügen und Ängste zur wahren Bestimmung, zur Freiheit in Nachfolge führt. Das heißt, Gott hat uns berufen, von diesen Ängsten, von diesen Lügen in eine echte Nachfolge zu kommen. Und das hat mit Gedanken zu tun. Das hat mit einem Muster zu tun, was ich mir angeeignet habe, was du dir angeeignet hast. Dieses erneuerte Denken bedeutet, ich muss frei werden von meinen alten negativen Gedankenmustern. Ich muss frei werden von diesen Gesetzmäßigkeiten, die ich bis heute geglaubt habe. Und das hat auch mit destruktiver Überzeugung zu tun, dass ich sie erkenne. Na, was heißt destruktive Überzeugung? Das sind Dinge, die uns wie in Mauern gefangen halten. Also wenn Menschen destruktiv überzeugt sind, dann sind es Mauern, die uns gefangen halten. Haben wir gestern auch gehört. Jesus befreit uns von inneren und äußeren Mauern. Destruktive Überzeugung heißt, ich bin gefangen und habe Mauern in meinem Leben, in meinem Denken. Ich habe Ängste. Und ich stehe unter Druck und ich weiß gar nicht, warum ich unter Druck stehe. Immer wenn der Chef reinkommt, dann kriege ich so ein Druckgefühl und denke, warum bin ich jetzt so aufgeregt und kriege Angst. Und der Chef sagt, Mensch, Daniel, hast du richtig gut gemacht, super. Du bist ein super Projektleiter. Und denkst so, wieso habe ich eigentlich Angst gehabt vor meinem Chef? Aber es hat damit zu tun, dass innerlich in mir Ängste sind, Mauern sind, dass in mir Dinge sind, wo Jesus sagt, ey, ich möchte dich frei machen davon, ja. Destruktive Überzeugungen sind zum Beispiel, das ging mir ganz lange so, sind zum Beispiel eine Ich-Bezogenheit. Das bedeutet, dass ich immer gedacht habe und gesagt habe, ich bin nicht gut genug. Ja, aber mein Papa hat gesagt irgendwann, ja, du bist, naja, bist ganz nett, aber ach, weißt du was, ich weiß nicht, ob du das jemals hinkriegst, mein Sohn, so nach dem Motto. Weißt du, ob du das jemals gebacken kriegst, so, ne? Also, oder ganz krass, wenn Leute sagen, ja, aus dir wird sowieso nichts werden. So, ne? Und das ist so, wenn du das dann hörst als junger Mensch, dann denkst du so, mein Papa hat das über mich gesagt oder meine Mama oder mein Lehrer oder mein Kollege, mein Freund. Und du denkst gleich, ich bin nicht gut genug. Das kommt nämlich dadurch. Ne? Also du wirst dann merken, ich kriege tatsächlich nichts gebacken. Und du erlebst dann, dass du durch diese Lüge, die in dich hineingekommen bist, aus dir wird sowieso nichts werden, fängst du an, unsicher zu werden, zu stolpern und kommst dahin, dass du sagst, ja, ich schaffe es irgendwie nicht, kommst unter Druck und erlebst dann auch Versagen, wo du merkst, tatsächlich, das hat man mal über mich gesagt und es ist wirklich so. Aber die Sache ist, es ist eine Lüge. Ich bin nicht gut genug oder nichts kann ich richtig machen, sagen manche Menschen. Oder ich bin dumm, ich bin schwach. Weiß nicht, ob du schon mal über dich ausgesprochen hast. Aber das ist ein destruktives, das sind destruktive Überzeugungen, das sind Festlegungen, von denen dich Gott befreien möchte und auch mich. So. Und das geschieht durch die Wahrheit. Das geschieht dadurch, dass du zum Beispiel das Wort Gottes nimmst, 2. Korinther 12, 9. Da heißt es nämlich, wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin dumm und schwach, dann sagt Gott, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja? Oder alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Oder wenn du sagst, ja, ich bin nicht liebenswert, mich liebt ja keiner, mich hat keiner lieb. Was sagt Gott dann zu dir? Er sagt Jeremia 31, 3, ich bin dir von ferne erschienen und habe zu dir gesagt, ich habe dich schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets oder dir stets mit Güte begegnet. Ja, Amen. Jetzt ist nur die Frage, das glaube ich, das glaubst du auch, aber warum ist es so schwer, das im Alltag dann umzusetzen? Warum ist es dann unmöglich oder schwer zu sagen, aber Herr, du sagst doch, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warum erlebst du es denn nicht im Alltag, dass Gottes Kraft in dir so kräftig ist, dass die Leute sagen, wow, wer ist das denn? Cool, wer kommt denn aus der Straßenbahn gerade raus? Warum ist das so? Ich denke, weil wir da noch nicht freigesetzt sind. Ich denke, dass wir Lügen glauben, dass wir die Wahrheit gelesen haben und auch gehört haben und sie seit 30 Jahren oder seit 33 Jahren höre ich die Wahrheit und lese sie und ich habe auch ein Stück Freiheit schon erlebt, muss ich sagen, hoffentlich, könnt ihr ja gerne beurteilen, aber ich glaube, dass Gott viel, viel mehr hat für dich und für mich. So, er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, je schwächer ich bin, desto krasser kann Gott durchkommen. Versteht ihr? Desto weniger ich predige und mich vorbereite und sage, ich stelle mich auf die Bananenkiste und predige, weil ich weiß, ich habe es erkannt und sage, nee Herr, ich stelle mich jetzt hier hin und dem, wenn ich das Mikro in die Hand nehme, wirst du mir deine Worte geben. Das heißt, er ist den Schwachen mächtig. Das heißt, wir müssen zerbrochen werden. Versteht ihr, was ich meine? Die Leute in der Bibel, ich habe letztens vor Monaten eine Predigt von 1968 gehört auf YouTube von William Branham damals. Das ist so ein Heilungsevangelist war das. Und der hat darüber gepredigt, über diese Bibelstelle. Und er hat gesagt, alle Männer und Frauen Gottes in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, sie mussten an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich bin nichts mehr, Herr. Ich bin gar nichts mehr. Ne, das war bei Abraham so, das war bei Mose so, das war bei Josef so, das war bei David so. Jetzt habe ich leider nur Männer aufgezählt. Vielleicht fällt auch noch eine Frau ein. Das war bei Paulus so. Gott musste diese Leute zerbrechen, jetzt nicht mit der Brechstange, aber sie haben gemerkt, ich bin nichts mehr und dann konnte Gott Mächtiges durch sie tun. Weil das Problem war, sie haben der Lüge geglaubt, ich bin ja Mose, ich bin ja der zweite Sohn von Pharao ausgebildet, ich bin Paulus, ein Pharisäer, der Pharisäer, der Pharisäer, ich bin der Crack, also was soll mir passieren? Ich kann predigen und missionieren, wie ich will. Eben nicht. Gott musste Paulus zerbrechen und erst dann konnte er dieses mächtige Werk durch Paulus tun. Versteht ihr? Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und immer wenn der Andreas in den Vordergrund tritt und immer wenn der Daniel in den Vordergrund tritt und sagt, ja Gott, ich mach das schon, du hast mir was gegeben, sagt Gott, ey, Moment mal, so funktioniert das aber nicht. Jesus hat das ja auch so gemacht. Ne? Jesus hat gesagt, ich tue das, was der Vater mir zeigt. Und das hat mit Gedanken, mit Lügen zu tun, die wir glauben. Dass wir das noch nicht erleben, was wir da als Wort Gottes haben. Denke ich jedenfalls. Okay, machen wir mal kurz weiter. Wie gesagt, destruktive Überzeugungen sind zum Beispiel auch, sind Dinge, die wir immer wieder aussprechen. Es wird sich sowieso nichts ändern. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesagt hat. Wird sich eh nichts ändern. Bei mir auf der Arbeit, bei meinen Kollegen oder bei meiner Frau wird sich eh nichts ändern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausgesprochen hast. Das ist eine Festlegung, das ist auch eine destruktive Überzeugung. Früher habe ich immer gesagt, ja, wird sich eh nichts ändern. Ja, und dann ändert sich auch nichts. Weil das eine Worte haben Macht. Der Feind benutzt das. Und das ist einfach eine Lüge. Es wird sich sowieso nichts ändern, weil Gott sagt, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will ich aus dem Land befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das ist die Wahrheit. Das gilt für das iranische Volk. Das gilt für jeden Menschen, dass Gott bereit ist, da ist und uns aus dem Leid befreien wird, weil er wird uns Zukunft und Hoffnung geben. Aber dazu musst du diese Dinge ablegen, wo du sagst, ja, es wird sich sowieso nichts ändern. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Es geht also darum, dass wir verstehen, es ist so wichtig zu verstehen, dass was wir glauben und wo wir Jesus vertrauen, ist viel wichtiger als das, was du tust. Okay? Nochmal, das, was du glaubst über Gott oder wer du denkst, wer Gott ist und wer du selber bist, was du glaubst, wie du ihm vertraust, ist viel wichtiger als was du tust. Weil wenn ich das Falsche über mich glaube und denke, ich bin gar kein toller Sohn Gottes, ich bin gar nicht befreit, Gott ist ein böser oder eher Gott ist ein strafender Vater, der nur darauf lauert, mir eins überzubraten. Wenn ich das über Gott und über mich glaube, dann kann ich so viel machen, wie ich will mit Jesus, dann wird nichts passieren. Und das ist das Problem, in dem viele Christen stecken oder gesteckt haben. Ja? Im Alten Testament war es so, man musste immer das Richtige tun. Im Alten Testament musst du die 10 Gebote einhalten. Du musstest also dich richtig benehmen und richtig handeln. Wenn du versagt hast, dann im schlimmsten Fall Steinigung oder Kopf ab. Jesus sagt zu den Pharisäern, ey, ihr seid Heuchler, er sagt Schlangenbrut, getünchte Gräber, weil die Pharisäer haben alles richtig gemacht, aber in ihrem Herzen war Unreinheit, in ihrem Herzen war Hass drinne und Geiz und andere Dinge. Und sie haben alles richtig gemacht, aber in ihrem Herzen war Da taten sich Abgründe auf. Und das ist das Problem, wenn wir im Alten Testament, im Alten Bund leben. Und so gibt es heute noch Menschen, die so darin leben. Es gibt heute noch Juden oder Menschen, die im Alten Bund leben und auch Religionen, die im Alten Bund sich befinden. Ich komme da gleich ganz kurz drauf. Aber wir leben heute im Neuen Bund. Wir leben heute im Neuen Testament. Und wir leben heute im besseren Bund, sagt die Bibel. Der bessere Bund. Wir leben heute im neuen Bund, im besseren Bund. Warum ist das so? Weil ich habe mal von meinem Bibelschuldirektor gelernt, warum hat Gott die 10 Gebote gegeben? Damit der Mensch letztendlich erkennt, dass er diese Gebote niemals einhalten wird und dass er einen Erlöser braucht. So, deswegen hat Gott im Alten Testament angefangen, das Volk zu zeigen, hey, ihr müsst euch an meine Gebote halten, aber sie haben erkannt bitterlich, sie werden es niemals schaffen. Und deswegen kam Jesus, um diesen neuen Bund einzuführen. Besiegelt durch sein Blut. Und die Bibel sagt, dass der neue Bund, das Neue Testament, der bessere Bund ist, als der Bund, der am Sinai mit Mose sozusagen ins Leben gerufen worden ist. Der bessere neue Bund übertrifft den Sinai-Bund im Alten Testament. Er vollendet ihn und übertrifft ihn sogar. Der neue Bund basiert auf Gnade statt auf Gesetzesleistung. Und der neue Bund schenkt eine direkte Gottesbeziehung. Der neue Bund mit Jesus sagt dir ganz klar, deine Sünde ist dir vergeben und er fängt an, dich innerlich zu verwandeln durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Ja? Du wirst mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist der neue, und jetzt könnte man da 3 Wochen drüber predigen, was der neue Bund noch alles ist und der alte Bund gewesen ist. Kernmerkmal des neuen Bundes, erstens, ich weiß gar nicht, wie ich es aufgeschrieben habe. Ja, habe ich. Kernmerkmal ist erstens, der neue Bund verheißt uns eine bessere Verheißung. Oder der neue Bund ist auf bessere Verheißungen gegründet, weil wir jetzt nicht mehr Tiere schlachten müssen, weil jetzt jeder den Heiligen Geist empfangen kann, weil jeder, so wie er ist, zu Gott kommen kann, weil jeder von euch, der den Heiligen Geist empfangen hat, die Bibel versteht und nicht mehr so wie damals im Alten Testament. Im Hebräer 8, 6 heißt es, nun hat Christus eine viel größere Aufgabe erhalten, als alle anderen Priester auf der Erde. Deshalb hat er auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen einen weitaus besseren Bund geschlossen, der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Interessant, ne? Und jetzt kommt's, wenn dieser alte Bund vollkommen gewesen wäre, hätte kein neuer Bund geschlossen werden müssen. Genau. Und Jeremia prophezeit im Alten Testament schon Folgendes, und das hast du erlebt in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, oder wenn du es noch nicht getan hast, kannst du es heute erleben. Er schreibt, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Und danke Jesus, nicht nur mit denen, sondern auch mit den Heiden, mit uns. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Und jetzt kommt es. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Und jetzt kommt es nochmal. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hammer, oder? Gott schreibt sein Gesetz in dein Herz. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, den er gegeben hat. Und von innen heraus fängt er an, dein Leben zu erneuern. Ja? Und er fängt auch an, dein Denken und dein Handeln zu erneuern. Und deswegen möchte ich dir sagen, es gibt viele Religionen auf dieser Welt, die heute nach der Grundlage des Alten Testamentes gelebt werden. Aber das Problem ist, diese Religionen sind dem Untergang geweiht. Weil du kannst niemals durch Leistung zu Gott kommen. Die Moslems versuchen, vor Gott gut zu bestehen, indem irgendwann die Waage überwiegt. Die guten Taten sollen den schlechten Taten überwiegen. Im Islam ist es so zum Beispiel. Oder andere Religionen. Das Problem ist, du kannst nicht mehr im Alten Testament leben oder im alten Bund leben, weil der neue Bund ist Existenz, ist ins Leben gerufen worden. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, ist dieser neue Bund sozusagen gestartet. Und mit der Wiederkunft Jesu, mit dem Kommen Jesu auf dieser Welt, wird er für immer vollendet werden. Das heißt, wir leben heute im Neuen Testament, im neuen Bund. Und das Ding ist einfach, deswegen kannst du nicht im alten Bund mehr leben. Du kannst nicht mehr im alten Bund leben. Und viele Christen versuchen das aber. Ja? Viele Christen versuchen das. Jesus hat, was hat er gesagt? Er schrief, es ist vollbracht. Er rief aus am Kreuz, kurz bevor er starb, es ist vollbracht. Und das Wort vollbracht ist dieses griechische Wort telestai heißt das. Und das bedeutet, es kommt aus der Buchhaltung, es bedeutet vollständig bezahlt. Jesus hat also ausgerufen, vollständig bezahlt ist deine Schuld, ist die Sünde. Vollständig habe ich das getragen, ja? Er hat vollständig die Schuld am Kreuz beglichen, für alle Menschen und auch für dich. So, das bedeutet, es ist kein Opfer mehr nötig. Jesus hat dich für immer und ewig mit Gott, dem Vater, versöhnt. Gott gedenkt nicht mehr deiner Schuld, deiner Sünde. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt. Er hat dich vom Fluch befreit und auch mich auch. Das bedeutet, durch Gnade werden wir gerettet. So, es ist ein freies Geschenk. Ja. Und das Ding ist einfach, dass unser Inneres dadurch umgestaltet wird. Mein Herz, dein Herz wird umgestaltet. Ich habe es eben schon gesagt. Wir können direkt zu Gott kommen und uns ist vergeben worden. Das Problem ist aber, wenn wir im alten Bund leben, oder so uns verhalten, als wenn wir noch im alten Bund leben, dann haben wir echt ein Problem. Ja, vielleicht trifft das nicht auf dich zu, aber es gibt Leute, also war ich auch mal, ich habe gebetet, ich habe gelesen, ich habe Lobpreis gemacht, ich habe gefastet, ich habe getan und gemacht und gedacht, Gott, das musst du doch mehr tun, weil ich habe doch viel mehr gefastet und gebetet und Lobpreis gemacht als alle anderen. Ich übertreibe jetzt. Aber es ist nicht viel passiert. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich gedacht habe, wenn ich mich anstrenge, wird Gott mich segnen. Wenn ich mich anstrenge, wird Gott mehr tun können. Wenn ich mich anstrenge, wird Gott wahrscheinlich Menschen in der Straße, Mann auf der Straße, wenn ich sie anspreche, zu Jesus führen. Aber war nicht so. Ganz im Gegenteil. Es war einfach nur anstrengend und schwierig. Es war ein Abmühen. Und dann habe ich gedacht, es funktioniert ja eh nicht. Und schon habe ich der Lüge geglaubt, ah, funktioniert ja sowieso nicht. Jetzt habe ich schon so viel gefasst und gebetet, irgendwie passiert nichts. Was kann das denn sein? Was ist denn los? So, ne? Und das ist das im alten Bundleben. So. Und ich war letztens, waren wir auf einer Leiterschaftskonferenz und da habe ich neu für mich verstanden, und das möchte ich dir weitergeben, dieses Bild, da habe ich neu verstanden, was Jesus für uns getan hat. Und zwar ging es um das Thema Alter Bund, da wurde ja die Sünde auch auf diesen Bock gelegt, auf den Sündenbock, und der wurde dann, oder auf die Tiere, sie wurden dann geschlachtet oder in die Wüste geschickt. Und im Neuen Testament ist es ja so, dass die Sünde, dass deine und meine Sünde und die Sünde der ganzen Menschheit auf Jesus gelegt worden ist. So, die Sünde, deine Sünde wurde auf Jesus gelegt. Und wir hatten ein Thema, da ging es um die Gerechtigkeit Gottes und es ging darum, dass Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist. Und ich habe so die Augen geschlossen. Wir waren so nach der Predigt im Lobpreis nochmal, da haben Gebet empfangen so. Und auf einmal hatte ich so, also der Prediger hat auch dazu ermutigt, uns vorzustellen, wie Jesus am Kreuz hängt und für uns, für dich und für mich gestorben ist und völlig zerschlagen, völlig gefoltert, mit der Dornenkrone, das Blut läuft ihm runter und so weiter. Und ein ganz schreckliches Bild eigentlich. Und ich habe mir so meine Augen geschlossen und habe mir vorgestellt, wie Jesus wohl ausgesehen hat, nachdem sie ihn gefoltert haben und bevor er für mich ans Kreuz gegangen ist oder dann am Kreuz hängt. Und ich habe ihn so vor mir gesehen, in meinen Augen, und er war völlig verblutet. Und seine Haut hing so runter und er hatte so eine Dornenkrone auf und er sah also schrecklichst zugerichtet aus. Und dann habe ich gesehen, dass ich so meine Hand so auf seine Schulter lege. Und ich musste in dem Moment echt so, das hat mich so erschüttert, ich war so ergriffen, ich musste anfangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, dass Jesus meine Schuld getragen hat. Also ich habe meine Hand so auf seine Schulter gelegt. Und ich wusste, Jesus hat meine Sünde getragen. Ich wusste, Jesus hat meine Schuld getragen. Er hat die Trennung zwischen mir und dem Papa aufgehoben. Er hat meine Krankheit getragen. Er hat meinen Fluch getragen. Er hat all das getragen in meinem Leben, was destruktiv, kaputt und zerstörerisch ist. Und dann, wie ich so meine Hand auf seine Schulter lege, passiert Folgendes, dass er seine blutige, ich weiß nicht, ob das seine Hand schon durchbohrt war, keine Ahnung. Jedenfalls legt er seine blutige Hand auf meine Schulter und schaut mich an und sagt zu mir, und ich hatte so innerlich das Reden, dass er sagt, du gehörst mir. Ich habe das für dich getan, Andreas. Du gehörst mir, ich habe dich erkauft. Weil du umgekehrt bist, weil du mir vertraust, gehörst du mir. Du gehörst mir von heute an. Ich weiß, meine Bekehrung ist schon lange her, aber das war so für mich neu. Und Jesus sagte zu mir, mein Leben ist jetzt dein Leben geworden, Andreas. Also das Leben Jesu ist jetzt mein Leben geworden. Oder sein Leben ist mein Leben geworden eigentlich. Dein Leben existiert rechtmäßig nicht mehr. Du bist mein. Könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, was ich meine? So, er sagt, dein Leben ist rechtmäßig beendet. Und du gehörst mir. Und Jesus sagt, mein Leben gehört jetzt dir und dein Leben ist mein Leben geworden. Und Paulus sagt, wir sind wie Knechte Christi, wie Sklaven Christi. Und ein Knecht ist eigentlich ein Sklave, der jemandem gehört. Ja, wir gehören Jesus tatsächlich. Und auf der anderen Seite sagt der Herr, ihr seid gleichzeitig Miterben Christi. Ihr seid Söhne Gottes und auch Töchter Gottes sind damit eingeschlossen, obwohl da überall Söhne steht, aber Söhne und Töchter Gottes. Zum Beispiel Römer 8, 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Okay? Oder 1. Johannes 3, 1, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, die Stelle. Oder Römer 8, 14. Da heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind sie Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Halleluja. Und auch Galater 3, 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes und auch die Töchter durch den Glauben in Christus Jesus. Genau. Also ich sage nochmal, das Reich Gottes, ja, das Reich Gottes breitet sich in deinem Leben nicht durch das richtige Verhalten aus. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Dann hätten die Pharisäer ja damals gewonnen, haben sie aber nicht. Dann hätten auch viele andere Religionen heute gewonnen, weil sie tun ja das, angeblich das Richtige, indem sie irgendwie Gott dienen und das Richtige für Gott tun wollen. Aber das Problem ist, das Reich Gottes breitet sich nicht durch das richtige Verhalten aus, weil wir etwas tun, sondern es breitet sich aus, weil wir ihm vertrauen, weil wir es glauben, weil wir ihm vertrauen und auf den richtigen Glaubensgrundsätzen leben. Okay, das ist ganz wichtig. So, die Frage ist nicht, Herr, was soll ich für dich tun? Habe ich auch schon gestellt, oft die Frage, Herr, was soll ich denn für dich tun? Bitte zeig es mir, rede zu mir. Sondern Jesus sagt, die Frage ist eigentlich, Andreas, wofür sollst du mir glauben? Wo sollst du mir vertrauen? Und das ist, indem er uns Dinge zeigt, indem er durch sein Wort zu uns spricht und redet und sagt, so, ich möchte, dass du das und das jetzt tust. Und dann handelst du danach. Das ist der Glaube, von dem die Bibel spricht. So, ne? Nicht, Herr, wofür soll ich dir glauben? Sondern Herr, was soll ich glauben, wofür soll ich dir vertrauen? Genau. Wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir ihm glauben, dann kann er uns überall hinschicken, oder nicht? Stell dir mal vor, Gott sagt zu dir heute Morgen, Wolfgang, ich möchte, dass du jetzt deine Koffer packst und nach Afrika gehst und da als Missionar arbeitest. Stell dir das mal vor und du sagst, ich? Never. Schon hast du Angst, kann ich gar nicht, bin ja schon, keine Ahnung, ich muss ja jeden Tag, weiß ich nicht, also keine Ahnung, meinen Sport machen oder was ich muss immer zum Arzt und ich habe Verpflichtungen und schon haben wir 1000 Ausreden. Aber wenn wir verstanden haben, dass wir Jesus vertrauen können, sagt er, hey, ich möchte, dass du deine Koffer packst und dann ziehst du los. Und das ist Vertrauen und Glauben. Das ist Gehorsam, genau. Aber wer macht das denn, ganz ehrlich? Wer lebt denn so? Das sind ganz wenige oder es werden immer mehr. Das sind die Leute, die dann mit Zittern und Zagen, mit Weinen, Tränen in den Augen sagen, okay Gott, ich mache es doch. Ich weiß, dass du es von mir willst. So, und das ist wirklich das Vertrauen und Glauben. Und das ist das, was Gott freisetzen möchte, bei dir und bei mir. Okay, versteht ihr, ne? So, jetzt muss ich langsam die Kurve kriegen hier. Die Galater kennt ihr ja, ne? Die Galater, was Paulus zu denen sagt, ganz kurz nochmal. Galater 3, Vers 1. Er sagt, ihr törichten Galater. Er sagt, was ist denn mit euch passiert? Er sagt, wer hat euch nur verzaubert? Und er sagt, Jesus wurde euch doch vor Augen gemalt, als er gekreuzigte. So, ne? Er sagt, was ist denn mit euch passiert? Er sagt im Vers 2 dann, nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Er stellt eine Frage. Habt ihr den Geist empfangen, den Heiligen Geist, weil ihr das Gesetz befolgt? Alle sagen mal Buh, nein, eben nicht. Oder habt ihr den Geist empfangen, weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Warum hast du dich für Jesus Christus entschieden? Weil du doch gehört hast damals, oder nicht? Du hast gehört. Du hast da gesessen oder gestanden oder gelegen, so war es bei mir. Und ich habe gehört, mein Herz war am Schlagen. Und ich habe gehört, da gibt es einen Gott, der mir vergeben möchte. Und es gibt Jesus am Kreuz und er hat das für mich getan. Ich habe es gehört, das Evangelium, die gute Botschaft. Und weil ich es gehört habe, bin ich zu Jesus gerannt, bin ich zu Gott gelaufen und habe Errettung erlebt und habe den Geist empfangen, den Heiligen Geist empfangen und bin versiegelt worden mit dem Geist Gottes, genauso wie du auch. Und nicht, weil ich was getan habe, nicht, weil ich das Gesetz befolgt habe. Und Paulus sagt, ey Leute, ihr versucht das aus eigener Kraft zu tun. Ihr habt gut angefangen mit Jesus und jetzt versucht ihr das aus eigener Kraft schaffen zu wollen. Ihr versucht euch gut zu benehmen, ihr versucht euch gut zu verhalten, aber es wird nicht funktionieren. Ja? So, das Fleisch will mit dem richtigen Verhalten ans Ende kommen. Also, ich bin ja ein toller Christ und übrigens, Pastor, ich bete ja auch regelmäßig für euch und gebe meinen Zehnten und keine Ahnung. Und Gott sagt, weißt du was, wenn du das versuchst, dadurch vor mir gerecht zu sein, wird nicht funktionieren, never, geht nicht. Das Fleisch schafft es nicht. Nur der Geist Gottes in dir schafft es und das Wort Gottes. Und deswegen muss unser Denken, unser Sinn völlig erneuert werden. Solange du denkst, ich schaffe es irgendwie, hast du schon verloren. Du wirst es nicht schaffen. Ja? Gott möchte sogar, dass du stirbst. Johannes sagt, ich möchte, dass du jeden Tag, ja, wir nehmen ab, er soll zunehmen. Ja? Gott möchte, dass du letztendlich, dass dein Leben, deine Kraft, deine Stärke, dein ganzes Sein, dass es beendet wird, damit er zum Zuge kommen kann. Ja? Und das ist das Problem. Wir haben zu wenig Christen, wir haben zu viele Christen, die noch am Leben sind, die einfach denken, sie können es machen, wie sie es meinen. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Und ich bin ja genauso noch, ganz ehrlich. Ich bin da noch oft genauso. Und da sagt Gott, das ist eine Lüge, die du glaubst, Andreas. Ich denke immer, Gott, ich muss alles noch kontrollieren. Als Beispiel, ja. Ich muss alles in der Hand halten, Gott. Wenn ich das jetzt auch noch loslasse, Gott, wenn ich das jetzt auch noch dir gebe, dann habe ich ja nichts mehr. Was passiert denn mit mir? Und er sagt Gott, ja, genau das will ich. Ich will, dass du alles loslässt, weil ich dann mit dir was tun kann, was du jetzt noch nicht tun kannst, weil du es immer noch festhältst. Du hältst immer noch an deiner dummen Sicherheit fest, Andreas. Egal, was es ist, ob das ein Stift ist oder dein Geld ist oder deine Arbeit oder so oder dein Arzt oder ich weiß nicht, an was du festhältst. Aber wenn du dran festhältst, kann Gott dir nicht das, wenn du das nicht loslässt, kann Gott dir nicht das Neue geben. Gott kann dich niemals nach Afrika führen, wenn du sagst, nein, da will ich nicht hin, da gibt es ja Malaria, ich habe Angst vor Malaria. Dann wirst du da niemals hingehen, weil du an der Angst festhältst. Du denkst, Malaria und die Angst ist schlimmer, als dass Gott mich bewahrt. Und selbst wenn ich an Malaria sterbe, na und, dann ist es eben so. Hier, ist doch egal, oder? Die ersten Missionare sind hingegangen und sind einen Tag später, nein, nicht einen Tag später, kurz Zeit später gestorben. Okay. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das geschieht dadurch, dass wir in Römer 2 hineinkommen, dass wir unseren Sinn erneuern, dass wir aufhören, uns zu verausgaben und zu sagen, Gott, aber ich gebe mich dir ja immer wieder hin, aber letztendlich bleibst du doch in dem Alten drin. Du kannst tausendmal die Predigt über Ehe und Liebe hören und wie du ein besserer Ehemann bist und eine bessere Ehefrau sein sollst. Und du kannst es hier im Kopf haben, aber wenn es nicht in deinem Herz fällt und wenn du nicht sagst, Gott, ich möchte jetzt wirklich ein besserer Ehemann sein, bitte beschneide mein Herz. Bitte nimm diesen Stolz aus mir heraus. Wenn du nicht anfängst, die Lügen, die du glaubst, ja, meine Frau ändert sich sowieso nicht und unsere Ehe ist sowieso am Ende, wenn du daran festhältst, kannst du 100.000 Mal Predigt über Liebe und Ehe hören und sagen, super, aber es wird sich nicht in deiner Ehe, in deiner Erziehung etwas ändern. Okay. Ja, so, dann, ja. Jesus hat alles getan, um so jetzt das einfach abzuschließen und du musst nichts mehr tun. Das heißt jetzt nicht, dass du dich einfach auf die Couch setzt und sagst, ja, auf Wiedersehen und Däumchen drehen. Nein, das meine ich nicht. Sondern, dass wir sagen, Herr, ich kann es nicht in meiner Kraft tun. Ich kann es nicht aus meiner Kraft raus tun. Aber ich will dir gehorsam sein. Und wenn er dir Dinge zeigt, dass du gehorsam bist und dass du Dinge, dass du vergibst, dass wenn du merkst, du kommst nicht weiter, dass du dir Hilfe suchst oder so, wie wir es gestern wieder gehört haben, auch schon öfters habe ich es jetzt gehört, früher, nicht so vor 20 Jahren, aber dass du einfach mal sagst, Heiliger Geist, was sind die Lügen in meinem Leben, denen ich noch glaube? Heiliger Geist, zeig mir doch die Lügen, denen ich heute glaube, jetzt an diesem Sonntag, wo ich schon so lange drin bin. Und wenn du ihn fragst, glaub mir, er wird dir eine Antwort geben. Und dann kannst du sagen, okay, Herr, danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich möchte davon frei werden. Ich möchte erstmal vergeben. Ich möchte erstmal loslassen und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich so lange diese Lüge geglaubt habe. Und dass du auch vielleicht sogar den Menschen, den Personen, den Umständen, dass du der Person vergibst, die diese Lüge in dein Leben hineingebracht hat. Aber ich sage dir eins, wenn du das betest, wird er dir Antwort geben. Das ist ganz schön tricky, das ist ganz schön herausfordernd. Wenn du sagst, Herr, zeig mir doch mal die Lügen, denen ich immer noch glaube. Herr, zeig mir doch, warum ich nicht so vorwärts komme mit dir, wie du es eigentlich möchtest. Wo sind die Blockaden? Wo sind die Stopper? Wo ist der Klebstoff unter meinen Füßen? Was ist los? Gott wird dir das zeigen. Glaubst du das? Ja. Gott sagt, ich habe dein Herz schon lange und Gott sagt, Gott freut sich über dein Herz. Er freut sich über, dass du seine Tochter, sein Sohn bist. Glaub mir, er freut sich riesig darüber. Aber Gott sagt, ich brauche deine ganze Aufmerksamkeit. Ich brauche auch dein erneuertes Denken, deinen Sinn. Ich brauche, dass du frei wärst von Dingen, die dich zurückhalten. Und vor allen Dingen braucht er das, dass du loslässt, dass du sagst, Herr, hier bin ich will jeden Tag neu sterben. Ich will, mein altes Leben soll beendet werden. Ich will jemand sein, den du überall hinschicken kannst. So, ne? Die Soldaten jetzt, die wir in der ganzen Welt im Moment sehen, auch so schlimm und schrecklich das alles ist, aber die kriegen einen Befehl von ihrem Oberst, von ihrem Hauptmann und dann gehen die los. Ja, die sagen ja auch nicht, ja, soll ich jetzt meinen Fallschirm anziehen und die Maschine einsteigen oder nicht? Die diskutieren nicht mit dem Hauptmann. Die kriegen einen Befehl, steigen ein, fliegen los und müssen über dem Kampfgebiet dann abspringen. Sie gehorchen ihren Vorgesetzten. Sie müssen diese Befehle ausführen. Und wie viel mehr können wir dann sagen, Gott, ich will dir gehorsam sein. Ich will dir vertrauen. Ich will die Waffenrüstung, das anziehen, was du mir gegeben hast. Und will darin weitergehen. Okay. Amen. So, ich möchte zum Schluss nochmal beten. Ich möchte einfach, dass ihr die Augen schließt. Und ich möchte einfach zwei Gebete mit euch beten. Das erste Gebet ist, wenn du Jesus heute Morgen noch nicht kennst, wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus Christus noch nicht. Hey, dann möchte ich dich einladen, dass du heute zu Gott kommst. Ja, dass du gerettet wirst. Also gibt es hier irgendwie jemanden im Raum, der Jesus noch nicht kennt, dann kannst du mal kurz deine Hand heben. Wenn du sagst, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte mein ganzes Leben anvertrauen. Oder ich habe das mal getan, aber ich bin weit, weit abgedriftet. Wenn du das neu möchtest oder zum allerersten Mal, heb doch mal deine Hand. Ja? Okay. Ich bete einfach und du dürft das gerne mitbeten. Also einer hat sich gemeldet, aber ich bete es jetzt trotzdem. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ich will dir vertrauen. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Annahme und Vergebung. Jesus, bitte vergib mir, wo ich bis heute ohne dich gelebt habe. Wo ich dich und andere verletzt habe. Wo ich lieblos war. Wo ich Dinge getan habe, die du niemals tun würdest. Von heute an lebe ich mit dir. Ich werde hören und das tun, was du mir zeigst. Danke, dass du mich so annimmst. Dass du mich so sehr liebst. Und dass du deine Liebe in mein Herzen ausgießt. Und dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst. Und ich versiegelt werde. Amen. Amen. Und das zweite Gebet ist für die Leute, also ich stelle mich da gerne drunter, ich möchte dich bitten, dass du deine Hand hebst oder dass du einfach aufstehst. Wir lassen einfach die Augen geschlossen heute. Wenn du sagst, heute Morgen, ich lebe irgendwie noch in diesem Alten, ich versuche immer noch aus eigener Kraft Dinge zu tun, ich habe es irgendwie noch nicht gecheckt, zu verstehen, was du mir gegeben hast. Wenn du sagst, ich lebe immer noch in diesem Alten, ich lebe immer noch aus meiner Kraft, ich versuche Dinge aus meiner Kraft zu tun, dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst oder dass du einfach aufstehst. Und dann möchte ich für dich beten. Ja, kannst du das jetzt tun, wenn du möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du einfach so gut bist. Ich danke dir, Papa, dass du einfach uns siehst, Herr. Und du siehst auch jetzt die Geschwister, die Menschen, die stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du sie von diesem alten Bund, von diesem alten Ich muss tun, ich muss machen, ich muss mich abmühen, ich muss mich anstrengen, Herr, dass du sie davon befreist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen jetzt zeigst, dass sie in dieser neuen Identität in dir leben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen zeigst, dass du in ihrem Leben bist und dass sie ihr Leben genießen können mit dir und dass du sie freigesetzt hast, dir gehorsam zu sein und das zu tun, was du ihnen zeigst, Herr. Und dass sie aufhören, aus eigener Kraft Projekte und Dinge voranzutreiben. Ich möchte dich bitten, dass du sie zur Ruhe bringst, Geist Gottes, und dass du sie neu erfüllst, Heiliger Geist. Und dass du auch Gedanken und Strukturen und Lügen in ihrem Leben entlarvst und sie einfach davon befreist. Und das rufe ich über euer Leben aus und segne euch. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt mit ihnen weitergehst und dass sie in diesem neuen Bund in dieser Kraft mit dir leben. Amen. Amen. Okay, Dankeschön.